Andrea Kimi Antonelli feiert seinen ersten Formel-1-Sieg in seiner Karriere in China. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Guten Morgen.
Ja, war ein sehr emotionaler Moment für den jungen, kleinen, 19-Jährigen bei Mercedes. Bricht in Tränen aus direkt nach dem Rennen. Auch die Eltern haben sich gefreut. Sein Vater hat man da weiß gar nicht auch gehört. Ja, Ralf, du kennst es ja, diese ersten Rennsiege von Piloten, hast die auch oft an der Rennstrecke live miterlebt. Erst einmal, wie hast du dich so mitgefreut?
Für Kimi Antonelli habe ich mich total gefreut. Er darf auch alle Freudentränen der Welt dürfen ihm waagerecht aus seinen Augen spritzen. Alles gut. Ja, man wurde auch, was die beiden Hymnen betrifft, an Michael Schumachers Ferrari-Zeiten erinnert, nur umgekehrt halt. Mhm. Diesmal kam die Italienische zuerst und dann die Deutsche. Da habe ich auch schon Leute, die mir sehr bekannt sind, auch fast heute schon sehr emotional weinend bei der Siegerehrung gehört. Also das sind schon emotionale Momente und das gehört auf jeden Fall dazu. Hochachtung für Kimi. Er hat alles richtig gemacht. Egal, ob jetzt Russell Probleme hat oder nicht, und mit dem Ferrari, er hat alles gemacht, er hat außer einem kleinen Verbremser alles im Griff gehabt, hat natürlich das beste Auto im Moment und zusammen mit seinem Teamkollegen, aber du musst ja die ganze komplizierte Nummer erstmal nach Hause bringen. Man hat ja gestern gesehen, dass man immer noch viel falsch machen kann, also beim Start vergessen hat, diesen Startmodus richtig zu bedienen. Ja, und er lernt jeden Tag dazu und jetzt hoffen wir mal, dass er dabei bleibt und die WM deshalb auch spannend hält, weil er den Russell nochmal weiterhin herausfordern kann.
Ja, startet ja mit der Startnummer 6 wie Nico Rosberg. Auch der konnte seinen ersten Sieg in China feiern, damals 2012. Ralf, weil wir jetzt einfach das erste Mal ein Rennen gewinnen konnte. Was sind so deine Highlights aus deiner Laufbahn, ganz kurz, von ersten Rennsiegen, die du so miterlebt hast?
Boah, da muss ich jetzt nachdenken. Also ich fand Alesi ganz lustig, das war mit dem Ferrari 95 in Kanada, wo er es wirklich verdient hat, wo er dann, ich glaube, seinen Helm sogar auf die Tribüne geschmissen hat. Das war ja ein Sieg, wo jeder dachte, ja, das war jetzt endlich mal notwendig. Es war leider sein erster und letzter, aber Alesi war ja auch so ein emotionaler Pilot, auch mit einer unglaublichen Fahrzeugbeherrschung. Das erinnert mich dann natürlich Sennas erster Sieg in Portugal, wo er im Regen sowas in der eigenen Welt war. Natürlich Michael Schumacher in Spa, ganz klar. Heinz-Harald Frentzen in Imola 97 und Sebastian Vettel 2008. Mit dem Toro Rosso in Monza, das waren schon besondere Momente.
Verstappen natürlich wahrscheinlich auch, ne? 2016.
Ja, Verstappen auch, na klar. Wobei der halt nochmal besonders emotional war, aus vielen Gründen. Der kam mir aus dem Nichts praktisch. Es war sein erstes Rennen bei Red Bull, nachdem man ihn befördert hatte. Von Toro Rosso damals hoch ins Nummer 1-Team. Und ja, die Emotionen bei Max fingen ja schon an, als sich die beiden Mercedes weggekickt haben in der ersten Runde. Mhm. Weil sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen, weil die waren ja so überlegen auch damals. Aber wie Max dann 30 oder 35 Runden mit als noch jüngerer Pilot als Kimi Antonelli, ich glaube, ist wirklich fast für die Ewigkeit, dass er der jüngste Fahrer aller Zeiten bleibt. Wie er dann den Kimi Räikkönen hinter sich gehalten hat, das war auch schon was Besonderes.
Ja, 18 Jahre und ich meine irgendwie 226 Tage, irgendwie so um den Dreh war es. Antonelli ja 19. Aber immerhin hat sich Antonelli vor Vettel in dieser Statistik gesetzt. Also die drei da auf dem Podium, was die jüngsten Grand Prix-Sieger der Formel-1-Historie angeht, Ralf. Ja, also Antonelli, dann kommen wir jetzt auch wieder zurück zum Rennen. Ja, im Start hast du ja schon gesagt, zweiten Platz gehalten. Also Hamilton ist vorbeigekommen, aber zumindest nur auf Platz 2 zurückgefallen. Das war eine gute Basis, um das zu korrigieren. In einem so starken Mercedes, die haben sich dann über das Rennen schon wieder abgesetzt, die beiden Silberpfeile. Die Ferrari-Piloten haben sich natürlich irgendwo bekriegt, wussten aber auch, lass die frei fahren, die beiden Roten, denn mit Mercedes können wir hier über die lange Renndistanz nicht mithalten, oder?
Nee, Russell hat ein bisschen Reifenprobleme gekriegt heute. Das lag aber auch daran, weil er halt in diesem Hinterherfahren musste am Anfang hinter dem Ferrari. Das ist die große Chance, die sie haben. Wenn der Mercedes frei fahren kann, ist er in der eigenen Welt. Das ist halt einfach so. Das hat man auch gesehen. Irgendwann kam der Punkt, wo Russell dann doch vorbei war und dann ist er stetig weggefahren. Und ich glaube noch nicht mal, er musste ein bisschen auf die Reifen achten auch am Ende, weil sie haben ja auch einen Stopp gemacht und dann kannst du halt auch nicht so das Auto pushen, wie du könntest wahrscheinlich. Und Mercedes hat auch gar kein Interesse gehabt, bei dem Abstand, der da war, jetzt da noch ein, ich sag mal, die Fahrer gegeneinander fahren zu lassen. Das war ja auch werbemäßig, sage ich mal, optimal, Antonelli jetzt den verdienten Sieg zu lassen und nicht Russell unnötig angreifen zu lassen. Der war sowieso zu weit weg. Ja, und die Highlights waren eigentlich, dass die Formel 1 mit den neuen Regeln so unberechenbar geworden ist, und das meine ich gar nicht positiv, dass da die meiste Spannung liegt. Ich meine, und das Highlight natürlich, die beiden Ferraris, wie sie sich behagt haben. Wahrscheinlich nicht zur Vergnügen von Fred Vasseur, aber das war der richtige Rennsport, den wir ja schon im Sprint gesehen haben. Alles andere waren ja wieder so Batterie überholt, Batterie und so weiter.
Ja, Toto Wolff.
Doch, eine positive Sache, was auf jeden Fall gelungen ist, die neuen Autos, mit denen ist es möglich, auch in den Kurven zu folgen, nicht zu viel Duell zu haben und hinterher zu fahren. Das fand ich jetzt positiv. Das hat man ganz klar bei Russell gesehen, auch bei den Ferraris, dass die, lassen wir mal den Motor weg, allein vom Hinterherfahren weniger Probleme haben als letztes Jahr. Also das ist schon mal gut. Aber dann hört es schon auf.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich auch mag, auch die aktive Aerodynamik. Generell die Autos sind da, was die Dirty Air angeht, nicht so anfällig. Ich glaube auch schon, dass da trotzdem auch die Batterie ein bisschen die Rolle gespielt hat. Denn da gerade in diesen Kurve 17 so, dass da Hamilton mal vielleicht auf ein Knöpfchen gedrückt hat, ein bisschen Boost hatte. Ich würde aber, glaube ich, sogar behaupten, dass wir ohne Boost die nicht nebeneinander hätten fahren sehen.
Fest steht, die Autos können besser hinterherfahren. Und das ist schon mal gut.
Auf jeden Fall. Ja, und an diesem Aero-Konzept kann man ja auf jeden Fall aufbauen. Das ist auf jeden Fall was für die Formel 1. Erinnert mich auch, wo wir gerade über Verstappen 2016 gesprochen haben, ein bisschen an die Saison. Da konnte man auch noch richtig gut überholen. Ja, Toto Wolff hat gesagt, jetzt hat er so ein bisschen Genugtuung, weil letztes Jahr war ja Antonelli auch sehr in der Kritik. Wir hatten bei uns auch mal Crashonelli im Thumbnail stehen, weil es halt auch bis Monza ging. Und dann ist so ein bisschen bei ihm so im letzten Saisondrittel Knoten geplatzt. Und ja, Toto Wolff sagt, es hat sich jetzt gelohnt, ihn in diese Druckposition zu bringen.
Ja gut, er hat das ganz gut zusammengefasst. Mercedes ist das Risiko letztes Jahr eingegangen. Und wenn man aber vorher sagt, das ist ein Lernjahr und da gehören auch Unfälle dazu oder, ich sag mal, Formschwäche, Tiefphasen, wo man sich dann fürs nächste Jahr weiterentwickeln kann, was er auch getan hat. Ja, und der Formel 1 tut es auf jeden Fall gut und Italien sowieso, dass sie jetzt so einen Jungspund haben, der auch da vorne rumfährt.
Ja, und denkst du, dass das jetzt ein spannendes Duell werden könnte oder ist das zu früh, weil Russell ja die Probleme hatte in der WM, gerade Russell mit 51 Punkten vor Antonelli mit 47, also die trennen nur 4 Zähler. Wie siehst du das?
Es könnte ein spannendes Duell geben. Russell hat meiner Meinung nach, wenn die beiden keine Probleme haben, noch ein bisschen die Nase vorn, aber halt nicht so viel. Und auf jeden Fall weiß Kimi jetzt, dass er gewinnen kann. Das ist immer so ein besonderer Moment, wenn man den ersten Sieg hat. Das hört sich so einfach an. Aber den Druck hat er nicht mehr beweisen zu müssen, dass er es kann.
Ja.
Und das ist eigentlich, kann nur helfen.
Ja, und jetzt können die Italiener da draußen schreiben, was du gestern angesprochen hast. Freut ihr euch, dass der Italiener gewonnen hat? Oder trauert ihr dem ein bisschen nach, dass Ferrari noch sieglos ist in der Saison, auch wenn es erst 2 Rennen sind? Naja, würde mich da...
Ja, aber ja. Wenn es so weitergeht, dann kann Luca di Montezemolo aus seiner Höhle kommen, wo auch immer die ist im Moment, und wieder Ferrari kritisieren, weil Kimi Antonelli halt als Italiener so stark ist, und dann kann er wieder sagen, ja, wieso hat denn Mercedes in seinem Juniorprogramm gehabt und nicht wir?
Ja, da hatten wir auch mal drüber gesprochen.
Das wird auch noch passieren irgendwann.
Ja, da erinnere ich mich auch noch daran, dass wir da mal drüber gesprochen hatten. Da hattest du gesagt, dass es so eine Megadrucksituation dann wäre für einen Italiener, ja, für Ferrari. Bist du immer noch der Meinung? Oder war Mercedes einfach schneller, weil seit 11 Jahren ist der Mercedes-Nachwuchsprogramm?
Nee, für so einen jungen Fahrer, für einen jungen Italiener ist natürlich Ferrari nochmal Megadruck. Da ist er bei Mercedes natürlich ein bisschen, ich sag mal, hat er mehr Deckung gehabt. Da kann man sich mehr unterm Radar entwickeln, weil man hat ja gesehen, als zum Beispiel Capelli bei Ferrari gefahren ist, es war ein ganz schlechtes Auto, aber er hat auch zu viel Druck verspürt. Ein Alboreto hat performt, aber es war auch schwierig für ihn. Ein Fisichella hat man viel erwartet, nachdem er ja übrigens der letzte italienische Sieger seit Kimi war das, ja. Bei Ferrari den Massa ersetzen musste, hat das dann auch noch nicht so funktioniert. Und Luca Badoa auch. Also das ging ein bisschen viel schief in den letzten Jahren. Italienische Fahrer und Ferrari haben nicht zusammengepasst. Aber ich bin ganz sicher, dass wenn Antonelli so weiterfährt, nochmal, dann wird auch die italienische Presse ihn im Ferrari-Cockpit fordern. Aber das ist ja auch völlig klar.
Da geht es auf jeden Fall richtig voran und nachdem Mercedes da vorbeigezogen ist, haben wir auch nicht dieses bunte Hin und Her gehabt wie gestern im Sprint und auch nicht wie in Melbourne. Ralf, dann kommen wir mal zum bunten Hin und Her bei der Scuderia, hat es eben auch schon angerissen. Bei Sky waren sie da während des Live-Kommentars ein bisschen kritisch, sowas machen die da. Wie hast du das beobachtet? Ich habe mir so ein bisschen gedacht, ja gut, die werden eh am Ende nur für sich kämpfen. Da haben wir da wenigstens einen spannenden Kampf. Fandest du das strategisch dämlich von Ferrari?
Also, es ist eher so, wie du sagst, glaube ich. Die waren sich bewusst, dass sie mit Abstand das zweitbeste Team sind. Den Abstand meine ich nach oben und unten, also praktisch in so einer eigenen Welt fahren. Was positiv ist, weil sie haben ja wirklich einen guten Job gemacht. Und ich meine, wenn die jetzt Stallorder gemacht hätten und das nicht gemacht hätten, dann hätten wir echt einen Gähnrennen gehabt. Und ich bin ja froh, dass sie ein bisschen die Ellbogen ausgepackt haben und ein richtiges Racing geliefert haben. Natürlich mit dem Risiko, dass es auch schief gehen kann. Dann hätte jeder gesagt, oh Gott, sind die blöd. Nee, ich glaube, im Sinne der Formel 1 im Moment haben sie fahren lassen und haben darauf vertraut, dass sie ja beide Weltklasse-Piloten sind. Das hat nichts passiert. Das ist schon gut gewesen.
Ja, Leclerc da ja im letzten Renndrittel, würde ich mal sagen, mit dem Verbremser, dann ist Hamilton durchgeschlüpft und das ist dann am Ende auch so in dieser Reihenfolge ins Ziel gegangen, hat man dann auch nicht mehr die Action, waren 3 Sekunden die ganze Zeit so der Abstand. Ja, und jetzt haben wir Lewis Hamilton übrigens. Wolltest du dazu was sagen?
Ja, ich glaube, irgendwann hat dann Ferrari auch entschieden, so und jetzt fahren wir das Ding nach Hause, ich sag mal so 5, 6 Runden vor Schluss, das war ja auch vernünftig, aber es ging ja um die Kämpfe vorher, die gut waren.
Ja, auf jeden Fall. Hamilton jetzt das allererste Mal auf dem Podium mit Ferrari. Ist jetzt also erstmal für ihn ja so ein kleiner Meilenstein, aber auch ein Negativrekord tatsächlich. Denn kein Fahrer, der es jemals mit Ferrari aufs Podium geschafft hat, hat so lange gebraucht wie Lewis Hamilton. Also das ist so ein Rekord, den schreibt er sich jetzt nicht oben auf die Liste, ne?
Von den Ferrari-Fahrern, die sie irgendwann mal aufs Podium geschafft haben, hat er am längsten gebraucht.
Genau.
Aber nochmal, es gab einige, ja, die haben es nicht aufs Podium geschafft. Also schön, die Kirche jetzt mal in dem kleinen Dorf lassen, ja?
Ja.
Die Kirche in Maranello. Ich meine, da steht ja auch mit seinem ehemaligen Renningenieur da oben auf dem Podium, den Bono, mit dem er 10 Jahre oder noch länger gearbeitet hat. Also für ihn war das, genau wie für Toto, eigentlich schon so ein kleines Familientreffen da oben.
Ja, genau, das hat auch Toto Wolff gesagt, eigentlich dreifach Pol gestern mit Lewis Hamilton. Charles Leclerc, gestern am Qualifying hatten wir da noch eine spannende Aussage. Er wollte ein bisschen mehr Risiko gehen, also er hat da über das Sprint-Quali gesprochen und hat aber gemerkt, das zahlt sich nicht aus, damit bringt man nur den Motor durcheinander. Also ja, man muss da schon nach so einem gewissen Schema eben wegen dem Batteriemanagement fahren und dass er diesen Unterschied, den er sonst immer machen konnte, gut rein, einfach nicht mehr so wirklich machen kann. Das fand ich eine sehr krasse Aussage und deckt sich auch mit unserer Kritik, dass der Fahrer da einfach nicht mehr so den Unterschied machen kann. Und wenn das versucht, dann kriegt er direkt einen vom Batteriemanager auf die
Mütze.
Auf die Mütze, danke. Ja.
Oder auf den Helm. Da war auch ein Satz, der für mich eigentlich alles aussah, du musst ständig unterm Limit fahren. An der Limit, hat er irgendwie gesagt. Und das deckt sich mit dem, was Max Verstappen mehr sagt. Und auch wenn jetzt die Hamilton-Fans schreien, das ist natürlich auch der Vorteil von Lewis Hamilton jetzt, weil Leclerc, die Stärke, die er auch hat, dieses spezielle Gefühl für Speed, späte Bremsen, Autos in die Kurven lenken, den besonderen Grip spüren, den kann er da eben nicht mehr nutzen, diesen Vorteil. Und damit ist natürlich auch klar, dass Hamilton, der viele Jahre älter ist, zwar viel Erfahrung hat, aber da natürlich nicht diesen Nachteil gegenüber Leclerc hat, den er letztes Jahr noch hat.
Ja.
Das ist auch ein Teil der Wahrheit.
Okay, gut. Also du siehst da Hamilton wirklich auf dem Aufmarsch, das liegt nicht nur an den dadurch, dass es jetzt einfacher zu fahren ist, sondern du siehst auch, dass Hamilton ihm die
Aufmerksamkeit besser nehmen. Leclerc kann einfach das, was ihn ausmacht, mit diesen Autos nicht so nutzen. Das hat er ja selbst gesagt.
Ja.
Und das ist ein Teil der Wahrheit, nochmal. Und bei Verstappen ist es genauso.
Aber dann ist die Frage...
Es ist kein... Ja. Die besten, die Supertalente in der Formel 1 können ihr Supertalent, das sie von anderen unterscheidet, bei diesem Reglement nicht nutzen. Das ist einfach eine Tatsache. Ob jetzt die Leute, denen das gefällt, dann ist mir völlig wurscht, aber genau das ist die Tatsache.
Ja.
Das kann trotzdem spannend sein, aber ich meine, hätten wir im Lionel Messi das Trippeln verboten, wäre er jetzt auch nicht 100-mal Weltfußballer des Jahres geworden wahrscheinlich.
Also eigentlich ist es jetzt praktisch wie Bullenreiten. Stufe 10 ist absolut im Limit, das kann keiner halten. Und jetzt fahren sie alle mit Stufe 8, ne?
Bullenreiten.
Mhm. Ja, ist mir jetzt gerade so irgendwie nebenbei eingefallen.
Ja, gut.
So, machen wir weiter. Was hört doch gesagt, dass man auf manchen Rennstrecken eher mithalten dürfte. Wahrscheinlich die, wo man ein bisschen weniger Power braucht. Die hat ja Hamilton übrigens im Rennen auch gefordert. Aber aktuell ist da auf solchen Kursen noch eine Lücke, die man schließen will natürlich. Gucken wir mal, was Ferrari da bringt. Bald, wir machen weiter mit Red Bull. Max Verstappen, ja, über den sprechen wir aber heute mal spät. Außer über seinen Sieg 2018. Hat mal wieder den Start.
2016, Entschuldigung, wenn ich jetzt
komme. Entschuldigung. Ja, das, danke. Ja, ich war mit 18 Jahren, bin ich da drüber gekommen. Alles gut.
Mach's gerne, aber...
Nee, ist auch richtig. Finde ich gut. Mache ich auch gern. Max Verstappen, wieder nicht vom Fleck gekommen. Ist das ein Fahrerproblem eigentlich? Oder, also er hat ja im Interview selber gesagt, wir müssen das in den Griff kriegen. Klingt eher nach einer Einstellungssache. Andererseits kommt Hadjar da besser weg.
Ja, also ich glaube, da es ihm schon wieder passiert ist und Verstappen mir auch aus Fehlern lernen könnte, glaube ich, ist kein Fahrerproblem mehr. Red Bull, zumal Lawson, der hat das ähnliche Problem in Melbourne hatte beim Start. Ich glaube, das ist ein Brocker. Vielleicht muss er die Einführungsrunde anders fahren oder die müssen die Batterien anders programmieren. Ich habe keine Ahnung. Fest steht, in dem Moment, wo der Elektromotor zugeschaltet werden darf, ist er einfach nicht da. Und dann, ja, dann ist das wirklich so, wie ich gestern gesagt habe, dann ist er wie ein parkendes Auto und die anderen fahren dran vorbei.
Mhm.
Also ich glaube, er würde zugeben, wenn er sagt, er hat einen falschen Knopf gedrückt, wie es Kimi Antonelli ja zugegeben hat gestern beim Sprintstart, wo er gesagt hat, da hat er dieses Prozedere nicht richtig eingehalten für den Start. Also, das kann nur Red Bull beantworten oder Max selbst. Ich glaube, es ist keine Fahrersache, weil es jetzt zweimal hintereinander passiert ist. Und Kimi wusste ja, was er gestern falsch gemacht hat als Gegenbeispiel und das ist ihm heute nicht passiert. Also, ich glaube, da ist es eher eine Red Bull-Einstellungssache. Und ja, Max Verstappen ist sehr gut gefahren, nur wie gesagt, der Red Bull ist eine Sekunde hinten dran. Mhm. Nicht nur vom Motor, sondern auch vom Chassis. Und ist nicht ausbalanciert. Und das sieht man ja dann. Und er musste heute das Auto abstellen wegen Kühlproblemen. Aber den Bärmann hätte er trotzdem nicht geschafft. Also dann wäre es Platz 6 geworden. Und das ist das Maximale, was sie im Moment fahren können. Und dann hatten sie ja noch Glück, dass Mercedes heute entschieden hat, ich sag's mal zynisch, fahren nicht mit McLaren.
Ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Ich würde nur ganz kurz Ralf bei Red Bull bleiben. Genau, fast haben wir in der Liegen geblieben mit der Kühlungsproblem, hast du schon gesagt. Jetzt dann fast haben tatsächlich nur 8 an der WM mit 8 Punkten, 43 hinten. Gut, der wird eh keine Rolle da mehr spielen im WM-Kampf, ne? Unser viermaliger Champion.
Jetzt. Sieht nicht so aus.
Eine Sekunde Rückstand.
Es passiert nur ein Wunder und die sind wirklich alle noch so in den Kinderschuhen in der Entwicklung, dass der eine plötzlich dann halt schneller wächst als der andere. Aber es sieht nicht so aus. Der Mercedes ist einfach zu robust, zu überlegen. Klar holen die anderen auf, aber wir reden hier, ich sag mal, letztes Jahr hatte McLaren einen Rückstand von 3/4 Zehntel oder 5. Und den haben sie dann gegen McLaren abgeschrubbt am Ende des Jahres. Aber jetzt reden wir nicht nur von über einer Sekunde, sondern wir reden auch im Gegensatz zu letztem Jahr, wo die Probleme ja bei der Abstimmung des Autos lagen, beim Auto. Jetzt haben sie ja eigentlich Baustellen überall. Und das ist natürlich dann schwieriger zu lösen.
Und manchmal haben sie auch ein Problem mit der kompletten Fahrbarkeit. Isaac Hadjar, das war ein ganz komischer Moment dagegen Berman. Ich meine, es war auch die erste Rennrunde. Berman bremst da in aggressiv rein. Hadjar geht von der Strecke runter, um da einen Crash zu vermeiden, kommt dann wieder. Dann sind sie in dieser langen Rechtskurve Richtung gerade. Und man hört es eigentlich ganz gut. Er gibt da jetzt nicht irgendwie übermäßig viel Gas. Und plötzlich kommt das Heck einfach rum. Und genau so, wie es aussah, hat er es dann auch selbst geschildert, dass es jetzt irgendwie kein Snap war, also so ein Hinterachs-Ausbrechen durch zu viel Gas. Das ist einfach ausgebrochen. Das sah sehr, sehr komisch aus. Auch bei Lindblad, bei der Haarnadel, als der ausgebrochen ist, sah auch komisch aus. Auch wenig. Das Auto war stabil und wenig Gas. Und da kam auch einfach das Heck. Das ist auch, klingt ein bisschen nach Batterie, dass da irgendwie der Elektromotor irgendwie einfach angeschoben hat oder sowas.
Ja, aber was Hadjar meint, ist ja, dass er nicht das Gefühl hatte, dass der Motor plötzlich zu viel, der hat irgendwie einen Grip verloren und er weiß nicht warum.
Ja, irgendwie ist das ganz komisch, aber auf jeden Fall halt auch nicht vom Fahrer gesteuert.
Ja, aber er hat ja noch was gesagt, er sagt, jetzt lassen wir mal den Dreher weg, wo er immer noch nicht so genau weiß, was da passiert ist. Das Auto hat sich halt auch ständig geändert beim Fahren, hat er gesagt. Mhm. Mal untersteuern, übersteuern, völlig unbalanciert, ganz schwer zu fahren. Ja, und deshalb, und da ist halt dann wieder Max Verstappen, der viel stärker, der mit so Problemen noch einigermaßen besser klarkommt. Aber bei ihm hat man ja auch gesehen, hat einen Verbremser gehabt, dann rutscht das Auto da und da. Also der Red Bull ist ein richtig schwierig zu fahrende Dieber im Moment. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das kriegen sie jetzt besser hin, was das Chassis betrifft, wo sie auch sehr gut aufgehört haben letztes Jahr. Aber tja, da ist sehr viel Luft nach oben noch.
Ja, sowohl von der Konstanz auf der Strecke, aber dieser Ausbruch da, den fand ich ganz komisch. Das ist ähnlich wie bei Piastri in Melbourne. Also gut, da hatte er zu viel Leistung, das war noch was anderes. Und jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Motorbremse, also es sah einfach komisch aus, bei Lindblad auch. Und Ralf, dann hatten wir noch den Zwischenfall, Gasly, Ocon in der ersten Kurve, in dieser Schneckenkurve. Auch da, also klar, Ocon auch einer mal, der im Unfall verwickelt ist. Hört da wenig Gas, Auto stabil, wenn er die Linie ganz normal mit dem Auto fährt, kann er da innen vorbeischlüpfen, dass sie zumindest side by side gehen. Und plötzlich bricht sein Heck einfach aus und knallt in Gasly rein. Also, wie hast denn du die Situation beobachtet?
Normaler Startunfall, das sah eher so aus, als hätten die Reifen weniger Grip noch gehabt, als Ocon gedacht hat, und das kann dann schon passieren. So habe ich das gesehen.
Okay, also du siehst es eher als Fahrfehler in der Situation.
Ja, okay. Fahrfehler, ja. Der Reifen hat wenig Grip, das haben die Mercedes-Leute auch, die Jungs auch gesagt. Besonders nach dem Restart waren die so im Keller, die Autos, dass, also die Reifen, dass die echt zu kämpfen hatten. Da war Ferrari schneller auf Temperatur. Also das ist jetzt ein Faktor. Wir haben ja die ganze Zeit nie über Reifen geredet in Melbourne. Mhm. Jetzt in China haben die Reifen jetzt endlich mal wieder eine Rolle gespielt, dass man darüber diskutieren kann.
Ja. Ja, also genau, ich fand es komisch. Ich habe da Bianca im Rennen geschrieben. Für mich hat das ein bisschen was von Staubsaugroboter. Der hängt sich auch manchmal einfach irgendwo auf und dann ist man wieder von der Technik überrascht. So sieht man das auch dann teilweise im Rennen, was die Autos da machen, dass sie ausbrechen und Co. Ralf, dann kommen wir mal, apropos Technik, zu McLaren. Die sind gar nicht erst mitgefahren, hattest du eben ja schon erwähnt. Wir hatten generell 7 Autos nicht im Ziel, ein paar, 4 Stück sind erst gar nicht losgefahren. Ja, die konnten bei der ganzen Party da gar nicht erst mitmischen. Was waren da genau die Probleme?
Sie haben wohl zwei verschiedene elektrische Probleme in der Power Unit gehabt, die nichts miteinander zu tun hatten, aber mehr oder weniger zur gleichen Zeit aufgetreten sind. Das wissen die selbst nicht. Ist ja auch nicht McLaren-Sache, eigentlich mehr Mercedes-Sache, zu untersuchen, was ist da schiefgelaufen? Warum haben die die Motoren nicht mehr zum Laufen gebracht? Also, so könnte man es ja sagen. Und das, ich weiß nicht, ob man das in China lösen kann mit Software-Checks oder ob die Motoren vielleicht sogar zurück nach Brexworth müssen. Da ist jetzt ein bisschen Zeit, 14 Tage. Und ja, also es waren nicht die gleichen Defekte, hat Andreas Stelle gesagt, sondern so verschiedene, die halt mehr oder weniger zur gleichen Zeit komischerweise aufgetreten sind.
Ja, also mega, mega unglücklich, hat er auch gesagt. Er hat da Mercedes aber jetzt nicht Vorwürfe gemacht, hat gesagt, wir sehen das jetzt als ein Team und wollen das jetzt beheben. Also nach der Situation, dass beide nicht mitfahren können, sich da so zu fassen, sage ich mal, nachdem er ja auch vor dem Wochenende kritisch sich geäußert hat gegenüber Mercedes, schon, hat da die Reaktion überrascht? Hattest du da vielleicht ein bisschen Kritik nach Richtung Mercedes erwartet?
Nee. Ich glaube, es gab eine Riesenansage. Glaube ich. Und McLaren wurde auch, glaube ich, daran erinnert, dass es nicht so lange her ist, dass sie mit dem Mercedes-Motor zweimal hintereinander Konstrukteursweltmeister geworden sind, was sie mit dem Renault nicht geschafft hätten. Also vielleicht sollten sie nicht ganz so undankbar sein, sondern jetzt mal ganz ruhig bleiben und gucken, vielleicht haben wir ja auch, eigentlich ist ein Mercedes, aber vielleicht haben wir auch irgendwas gemacht, was nicht so gut war. Es ist, wie gesagt, die müssen jetzt gucken, wo das Problem liegt und nicht den Finger mit dem Finger auf den anderen zeigen.
Für Oscar Piastri, Ralf, der ist noch keine Rennrunde diese Saison damit auch gefahren, ne? Das ist auch schon richtig hart.
Ja, eigentlich müsste er doch letzter in der WM sein, weil er ja noch nicht mal gestartet ist. Muss ich mal gucken. Viele Ergebnisse hat er ja nicht eingefahren. Aber das ist jetzt egal. Er war ziemlich gefasst. Ich glaube, Australien hatte mehr ausgemacht, weil das war wahrscheinlich sein Fehler eher. Dass er überhaupt nicht zum Rennen fahren konnte. Da hat er ja das Auto in die Mauer gesetzt.
Wobei da ja ein Schub kam, ne? Den er sonst nicht hatte.
Ist jetzt eine Sache, wo er sich keinen Vorwurf macht. Und deshalb, glaube ich, geht es ihm jetzt besser als bei seinem Heimrennen. Nicht gut, aber besser.
Achso, letzter ist übrigens nicht in der WM. Er ist tatsächlich auf Platz 12 mit 3 Punkten. Die hat er sich nämlich gestern beim Sprint
gekriegt. Ach, Sprint, die habe ich vergessen.
Genau. Ja, ja, ich habe ja die Showliste nebenbei. Du hast sie ja gar nicht offen.
Ja, ich habe den Sprint wieder mal vergessen. Ansonsten wäre er wahrscheinlich letzter.
Ja, dann auf jeden Fall. Dann geht es auch darum.
Logo. Oh, Ralf, du bist... Ja. Alles klar.
Ja, auf den Kopf hauen tun sich wahrscheinlich auch Audi heute. Also die haben eine Ankommenquote von, also wenn man Sprint mit einrechnet, da wiederum von 50%. Hülkenberg ist dann liegen geblieben, in Melbourne nicht mitgefahren. Heute ist Bortoletto nicht mitgefahren. Also jedes zweite Rennen steht ein Audi nur am Start, kann man auch sagen. Zumindest bei den Grand Prix, Und am Ende keine Punkte für Hülkenberg. Hatten wir da, weil er am Anfang nicht reinkam in der Safety-Car-Phase, Rückstand durch Strategie oder war es eher heute darauf zurückzuführen, Rückstand durch verkackten Boxenstopp?
Ich verstehe nicht, wie man diesen 11. Platz noch schönreden kann. Ich meine, ein Racing Bull war wieder vor ihm, es war wieder ein Alpine, zwei Alpines vor ihm. Von Haas reden wir gar nicht. Das sind die Gegner und die haben sie nicht geschlagen können. Und er ist von 11. Platz losgefahren, wo man auch sagen kann, ja, das ist das Level, das sie letztes Jahr hatten. Er ist auf dem 11. Platz ins Ziel gekommen, Boxenstopp hin oder her, obwohl zwei McLaren nicht gefahren sind, obwohl ein Verstappen ausgefallen ist. So, das könnte man ja, das ist auch ein Teil der Wahrheit, nicht wahr? Mhm. Also, ich gehe mit denen jetzt hart ins Gericht. Sie sind kein neues Team, sie haben nur neuen Namen und sie sind schlechter als, obwohl sie einen eigenen Motor jetzt gebaut haben, wo man denken könnte, da müssten sie eigentlich einen Schritt nach vorne machen, wenn das Chassis das gleiche bleibt. Sie sind schlechter als das zweite Halbjahr letztes Jahr. Das ist ein Fakt. Ich erwarte jetzt nochmal von denen, dass die ihre Ressourcen, die so ein großer Konzern hat, gerade bei so einem komplizierten Reglement in die Hand nehmen und ich will die größte Steigerung bei Audi sehen gegenüber den anderen. Dann bin ich zufrieden. Aber im Moment ist das nicht schön zu reden.
Ja, zumal da auch einfach, ja.
Nochmal, das ist wirklich autistisch dann.
Ja, das ist, ja, wirklich nicht schön zu reden, die aktuelle Situation. Vor allem, es gab da auch so vieles, nicht auch Bortoletto oder gestern der Abflug, Zuverlässigkeitsprobleme ohne Ende. Wie gesagt, nur jedes zweite Rennen Punkte geholt, ins Ziel gekommen. Und ja, Strategie.
Die sind noch nicht mehr losgefahren.
Ich meine, die sind auf harten Reifen gestartet, deswegen sind sie nicht reingegangen. Und der kommt man auch
nicht. Weil wenn dieses Jahr immer ein Audi stehen, nur ein Audi konnte losfahren. Das ist jetzt keine berauschende Quote, oder?
Nee.
Die Cadillacs fahren ja sogar los.
Ja, und wie du schon gesagt hast, also beide McLaren, Verstappen müssen wir da noch eigentlich drüber rechnen. Ja gut, man muss sagen, der Boxenstopp, aber auch das haben sie auch vermasselt. Das hat, ich habe nachgeguckt, Daten 14 Sekunden gekostet. Also dann wäre er tatsächlich in die Punkte gefahren, aber wahrscheinlich auch eben nur, weil wir diese Ausfälle hatten. Ne?
Ja gut, dann wäre 10. geworden und realistisch 13. Und
9.
Ist auf 11 losgefahren. Das ist auch Mathematik, oder?
Ja, so 9 und dann plus 3 mit Verstappen. Ja.
Das ist RI, Five Intelligenz, dafür brauche ich keine KI, um das durchzurechnen.
Ja. Also wenn man alles korrigiert, wäre heute kein Punkt drin gewesen für Audi sozusagen, das einfach mal kurz zusammenzufassen. Gut, Ralf, dann, weißt du, was bei Bortoletto eigentlich war, dass er nicht mitfahren konnte?
Nee, aber ich glaube, es war auch eher ein Antriebsproblem.
Ja, die sprechen auch immer ein bisschen in Rätseln, auch Hülkenberg hat noch im
Rennen gesagt. Ja, die Informationspolitik, die könnte, hat auch Luft nach oben. Wir haben ja gestern drüber geredet. Mhm. Ich glaube, da liegen die Nerven mehr blank, als sie zugeben. Hatten wir ja gestern schon, Jonathan Wheatley zeigt schon mit dem Finger nach Neuburg, wo der Mutter gemacht wird, so ein bisschen zu viel mir. Keine Ahnung, warum er das macht, aber um sich zu schützen, ich weiß es nicht, aber es ist, ich weiß nicht, warum man Audi so viel Welpenschutz gibt. Die sind ja kein Welpe. Die haben nur den Namen geändert. Der Hund ist 6 Jahre alt und hat einen anderen Namen. Das ist für mich kein Welpenschutz. Ich denke, der Fahrer weiß genau, was passiert ist. Bortoletto weiß es auch. Und man könnte von Audi jetzt zumindest so viel Offenheit verlangen, dass sie zumindest das Problem eingreifen, dass sie sagen, wir hatten Probleme in der Software mit der Power Unit. Die müssen ja jetzt nicht das Problemteil, was wirklich, oder ein Kabel, was irgendwas geklemmt hat, müssen sie ja nicht genau beschreiben, aber sie sollten schon sagen, es war Power-Unit-Problem. Das hat der McLaren auch gesagt.
Ja, irgendwie was ganz
einfach. Da kommt ja gar nichts.
Ja, finde ich wirklich, wirklich schade. Ja, aber Audi heute auf jeden Fall mal ohne Zähler. Dann, Ralf, machen wir weiter. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt auch mal über was Positives. Oliver Baermann, 5. geworden, also konnte in dem Crash erwickelt, aber Haas sammelt satte 10 Punkte ein und Oliver Baermann ist tatsächlich auch 5. in der Fahrer-WM. Der kommt mit dem ganzen Zeug gut klar und bestätigt seine gute Form weiterhin, ne?
Ja, wobei gerade auch er in einem Interview gesagt, wie frustrierend es ist, wenn er mit Colapinto kämpft, der eigentlich viel schlechtere Reifen hat und der ihn trotzdem wieder, er überholt ihn und dann überholt er ihn wieder, obwohl er viel besseres Auto, bessere Reifen hat, weil die Batterie leer ist. Das sagt ja wohl auch alles. Auch das hat Baermann gesagt. Ansonsten, ja, er empfiehlt sich für höhere Aufgaben. Hat er letztes Jahr schon, das geht weiter. Wir wissen ja, dass er im Ferrari-Kader ist und da sind die Plätze halt blockiert, aber es gibt für mich keine Zweifel, falls einer der beiden Jungs bei Ferrari keine Lust mehr hat, und dann, dass er dann den Platz im Moment übernehmen würde. Da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt ja keinen Grund, ihm das Auto nicht anzuvertrauen, wo er, als er letztes Jahr in Saudi-Arabien, vor 2 Jahren war das, den Sainz ersetzt hat, als er diesen Blinddarm-OP hatte, ist er ja auch praktisch aus dem Nichts in den Ferrari gesprungen, der sehr gut damals war und in die Punkte gefahren. Ich war damals zwar auch kritisch, habe gesagt, das muss er auch, als wenn er ein Talent ist, aber er beweist jetzt immer mehr, dass er genau das ist. Und ich meine, er war Teamkollege von Kimi Antonelli und die haben sich bei Bremer, das Auto war nicht gut vor 2 Jahren, in der Formel 2 ist es ja auch gegeben. Das heißt, diese Bremer Fahrerkombi ist wahrscheinlich eine sehr, sehr gute gewesen. Und das zeigt jetzt nicht nur Antonelli, das zeigt auch Oliver Biermann, dessen Leistung meiner Meinung nach genauso gut ist wie die von Kimi. Nur er hat halt ein anderes Auto. Mhm. Also das hört sich, ich will damit Kimis Leistung nicht mindern, sondern die beiden, die sind, ja, das ist wirklich die Zukunft der Formel 1. Biermann auf jeden Fall. Und Kimi sowieso, hat er ja, er ist ja schon keine Zukunft mehr, sondern Gegenwart, weil wenn du mal ein Rennen gewonnen hast, bist du ja in der bei den Statistikfreaks wie Michael Zeitler und du das bist, ja schon in die Ewigkeit in Stein gemeißelt. Ja.
Grüße gehen raus an Michi, der ist nochmal verrückt damit Zahlen. Also da, ja, kann ich ihm in dieser Hinsicht auf jeden Fall mal nicht das Wasser reichen. Dann, Ralf, aber du hast eben noch gesagt, da ist die Zukunft von Ferrari. Wenn wir jetzt aber auf Rodeo Stufe 8 fahren, dann kann ja, also jetzt aktuell kommt der Hamilton gut klar, also Ferrari hat da gerade keinen Grund zu reagieren.
Er ist auf jeden Fall im Spätherbst seiner Karriere und Biermann ist 19, 20.
Mit sowas bin ich auch, da bin ich wiederum ganz schlecht mit Zahlen.
Ich weiß nur eins. Noch ist ja Sebastian Vettel der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Es gibt ein paar Fahrer, die könnten ihm den Titel streitig machen. Das ist natürlich oberste, ganz oben Kimi Antonelli, aber auch Biermann ist im Alter, der, wenn aus irgendwelchen Gründen, der Weltmeister würde auch noch jünger werden als Sebastian Vettel. Das heißt, ja, die Generation, das ist eine starke Fahrergeneration, aber Franz Tost würde jetzt sagen, jetzt wieder auf Leclerc und Verstappen zurückbezogen. Mit den Formel-1-Autos über 5 Jahren würden diese schwerer tun.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mal mit. Gute Aussage von Franz. Biermann ist 20. Also mit so alter Dingern bin ich auch immer schlecht. Da liege ich immer mal gerne um 1, 2 daneben.
Ja, aber ich glaube, er wäre jünger, wenn er Weltmeister.
Ja, Vettel war 23. Ja.
Ja, also er, dann Lindblad sowieso. Der kann ja sogar noch Max Verstappen überholen als jüngster Rennsieger aller Zeiten. Da müsste ich jetzt ausrechnen, bis wann Lindblad ein Rennen gewinnen müsste, wegen der Tage und so. Aber das ist ja auch so. Einer, der hatte noch nicht mal einen PKW-Führerschein. Zumindest hat er den vor ein paar Wochen noch nicht gehabt.
Ja, der heute mit dem Dreher, der ist heute übrigens 12. geworden. Racing Bulls, Lawson übrigens auf Platz 7, ne? Die haben heute auch nochmal dick kassiert. Bester Red Bull des Tages sozusagen. Vor Hadja noch.
Ja, das sagt ja alles.
Ja. Carlos Sainz, ne? Platz 9. Williams, gut, die haben natürlich von dem ganzen Malheur bei den ganzen Teams, Hülkenberg, Boxenstopp, Ausfälle, McLaren, Verstappen, davon halt auch profitiert, aber er konnte am Ende zumindest noch Cola Pinto hinter sich halten und hat,
ja, hat die LKW-Wertung gewonnen.
Ja. Von den Rundenzeiten.
Mit dem Übergewicht. Nee, mit dem Übergewicht.
Ja. Ja, also da hat es ein LKW sozusagen die Punkte geschafft, aber wenn man da auch die Rundenzeiten sieht, war das halt auch aufgrund der Umstände der Patzer der Teams da drumherum. Cola Pinto den Punkt mit Gasly, 6. Also die kommen mit dem Mercedes-Motor auf jeden Fall besser zurecht, als sie jetzt wahrscheinlich mit dem eigenen Aggregat hätten, oder?
Ja. Dafür muss man jetzt auch keine KI nee. Fragen, oder?
Nee, absolut nicht. Aston Martin-Reif nehmen wir natürlich auch mit rein. Ja, nach einem eigentlich recht zuverlässigen Wochenende zuletzt beide ja ins Ziel gekommen im Sprint. Ja, heute wieder beide aber ausgefallen. Auf der langen Strecke haben sie dann doch nicht durchhalten können mit der Technik, ne?
Nee, aber das war jetzt kein, auch zu erwarten. Die sind im Moment, stehen die so mit dem Rücken zur Wand und die wissen noch nicht mal, wo die Wand steht. Also da ist wirklich Tabula Rasa angesagt. Anscheinend ist ja der Verbrennungsmotor von Honda, der die größten Probleme verursacht, da muss man dann was machen, das dauert seine Zeit. Dann haben sie einen Fernando Alonso im Team, der jetzt auch nicht der Lieder-Laune-Bär ist, wenn es um Motivation geht. Also da ist eine Menge Nerven und Geduld gefragt. Aber sie haben immerhin 2 Autos zum Start geschafft.
Ja.
Ich habe ja heute schon befürchtet, wenn das Chaos so weitergeht, dass Cadillac noch Punkte macht. Die sind ja schön brav langsam zwar, aber immerhin gefahren.
Ja, da hat mir Bianca am Rennen geschrieben, die sind kollidiert, die beiden, Perez und Bottas.
Ja, im Hintergrund, aber bei den Geschwindigkeiten, die fahren, ist am Auto natürlich nicht viel passiert. Das war jetzt wieder sarkastisch. Aber ich glaube, das Aber die sind sonst ziemlich ähnlich ins Ziel gekommen und haben ein ähnliches Tempo gehabt. Ich meine, die fahren in einer ganz anderen Liga, wenn man den Speed betrifft.
Ja.
Aber nochmal, wenn nochmal drei Autos ausfallen, dann hat der Cadillac einen Punkt, dann lache ich mich kaputt.
Also die waren richtig abgeschlagen. Ja, und wie gesagt, ich habe das jetzt nicht gesehen, wie die kollidiert sind, aber da haben sie sich ja selbst so ein bisschen was gegeben, ne?
Ja, aber
Das macht ja auch
habe ich jetzt
keinen
auch nicht
Spaß.
gesehen. Aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt Riesenstreit war. So sah das nicht aus. Sie wirkten immer noch entspannt.
Ja, ging ja auch einfach um nichts. Also für so zwei erfahrene Piloten, die auch schon Rennen in ihrer Karriere gewonnen haben, oh, das muss aber auch mega frustrierend sein. Aber gut, die sind auch irgendwie froh, dass sie wieder dabei sind. Aber so macht das auch gar keinen Spaß, oder?
Weiß ich nicht, wie war es denn bei dir damals? Eben bei irgendeinem, du bist ja auch schon so viele Sim-Racing-Rennen gefahren auf irgendeinem Auto und da hast du ja auch mal ein schlechtes Erwesen, das Gefühl.
Ja, also so permanent hinten rumzufahren, das passiert mir eher selten. Du wirst da schon bei iRacing zum Beispiel nach Leistungsklassen sortiert. Da gibt es unterschiedliche Splits und dann bist du da schon immer so ein bisschen bei der Musik dabei. Also, dass du immer Letzter wirst, das hast du da nicht. Und was anderes spiele ich gar nicht tatsächlich. Gut.
Okay.
Dann Ralf, ja, was ist eigentlich so deine Rennspielerfahrung, wenn wir mal kurz bei dem Thema sind? Bianca meint
Ich habe
mal, du hast im Fahrerlager das Formel-1-Spiel angeworfen. Auf dem Laptop.
nee, das habe ich nicht, weil das habe ich auf dem Laptop nicht, zumindest nicht auf dem, mit dem ich arbeite. Das ist ein altes Formel-1-Spiel von 2001, die dritte
Oh
Ausbaustufe
yeah.
von GP. Damals war das ziemlich modern. Die haben, also die Formel-1-Ingenieure selbst, da war Bernie Ecclestone noch zuständig, haben dieses Spiel entwickelt. Das war zuerst mit den 94er Autos, Benetton Williams und so weiter. Und die letzte Ausbaustufe, die ich habe, ist 2-1, zum Beispiel Kimi Räikkönen und Nick Heidfeld auf den Sauber. Was mich da fasziniert, ist, dass du die Autos wirklich so detailgetreu abstimmen kannst und das Feedback auch merkst. Also ich sag mal, alle Abstimmungsmöglichkeiten, die du damals hast, kannst du da auch machen. Und da gibt es verschiedene Stufen. Und ja, das ist mein Rennspiel, das erste und das letzte, was ich je gemacht habe. Und dabei ist auch geblieben.
Ja, das hat man tatsächlich so in dieser ganzen Sim-Racing-Bubble schon recht früh gekriegt, diese Parameter da vom echten Auto ins Spiel zu bekommen für dieses Fahrgefühl, sage ich mal, oder Fahrverhalten. Gefühl ist jetzt immer noch schwierig mit G-Kräften zu Hause.
Ja, und dann sind wir ja mal den Red Bull Simulator in Milton Keynes gefahren und da hast du gemerkt, das ist nochmal was anderes, ne? Als diese Rennspiele zu Hause, so gut die auch
Ja,
sind.
natürlich.
Weil da konntest du das Auto aber sowas von locker schon abwürgen beim Anfahren. Also das war schon sehr detailgetreu. Und du hast auch richtig die Kräfte gemerkt, wenn du gebremst hast oder ein bisschen zu viel am Lenkrad beim Bremsen hantiert hast, dass das Auto dann hinten gerutscht ist und also das war schon eine andere Hausnummer. Das war schon mehr Formel 1 fahren als Sim Racing.
Ja, klar, das ist nochmal, damit nochmal ganz andere Möglichkeiten. Gibt ja auch so Lounges, wo du mal so einen Simulator testen kannst, aber auch die sind nicht so abgespeckt, nicht ansatzweise wie die von den offiziellen Formel-1-Teams. Ich habe ja meinen Rig hier hinten, das ist immer das, was man im Hintergrund sieht. Einige schreiben manchmal in die Kommentare, das sieht aus wie ein Badezimmer. Also tut mir leid für meinen sterilen Lebensstil. Also da komme ich nach meiner Mutter, weil ihr sieht das zu Hause auch alles so weiß aus und clean. Ja. Also ein bisschen was will ich aber tatsächlich
Lach
schon.
mich kaputt,
Naja,
was du das
tatsächlich,
schon
ein
wieder
bisschen kahl ist es
im
schon.
Dschungel des Internets für merkwürdige Kreationen erschaffen werden, die dann so merkwürdige Kommentare. Bleibt mal dabei, Alex. Alles
Ja,
gut.
nee, ich finde es aber interessant. So,
Okay.
es ist, also mein Hintergrund hier ist tatsächlich sehr clean. Also hier steht zum Beispiel ein Kallax, da steht auch mein Helm drauf und so und ein Hockenheimring. Es gibt auch bestimmt welche, die sich das einfach so fragen oder auch was das eigentlich für ein Ding
Lebt
ist.
doch nicht für den Nachbarn.
Nee,
Lebt
das
doch für
stimmt.
den.
Das stimmt.
Und wenn du jetzt, komm, ich reg mich schon wieder auf. Egal.
Ja, gut, Ralf. Aber ich verstehe deinen Punkt. Und also mir ist es wurscht, aber es gibt auch welche, die fragen sich einfach so, was das ist. Und deswegen wollte ich das einfach mal erklären. Gut. Dann, wir haben die Rennabsagen, Ralf. von Bahrain und Saudi-Arabien. Jetzt sind sie auch offiziell Formel 1 und FIA haben gesagt, ja, Sicherheit geht davor. Jetzt haben wir dann in den nächsten sieben Wochenenden, nur ein Rennen, das ist in Japan. Ja, das wird ein entspannter Frühling für uns. Können wir die Sonne ein bisschen genießen und Ostern und was da so alles ist.
Ich werde es überleben.
Hast du schon gesagt, ja. Ja, da könnt ihr mal schreiben, was ihr euch stattdessen wünscht.
Ich hoffe, du auch.
Ja, absolut. Da habe ich jetzt mal wieder Zeit, ein bisschen da hinten zu fahren. Apropos, habt ihr da mal Lust, dass wir da irgendwas Formel 1 technisch machen auf dem Kanal? Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr da euch wünscht. Ralf, wirst du auch ein bisschen
Sim Racing machen? Alles.
Ja. Wirst du auch ein bisschen Sim Racing machen in den Tagen? Nee.
Nein.
Hast du schon was geplant, was Besonderes in diesen frei gewordenen Wochen?
Ich mache das Gleiche wie immer. Und nur, wir werden keine Videos, Rennvideos von oder Wochenendvideos von Bahrain und Saudi-Arabien machen. Das wissen wir ja schon.
Und bei all den kritischen
Stimmen. Ansonsten mache ich das Gleiche wie immer. Ich genieße mein Leben, wie das immer sein wird.
Sehr schön.
Lassen wir es mal dabei.
So muss das sein, Ralf, und du lässt dir den Mund nicht verbiegen und dich beschäftigt dein Hintergrund auch nicht so sehr wie mich. Ja, Ralf.
Wir sind nicht aus dem Badezimmer, oder? Geht doch. Ich mache das einfach. Punkt, Ende, aus. Wir leben heute in einer Zeit, wo jeder seinen blöden fast alle den blöden Jägerzaun vorm Haus nur nach außen anmalen, damit der Nachbar den schön findet. Was ein Schwachsinn. So war ich aber noch nie. So, weiter.
Gut, Ralf. Also wir haben jetzt aber auch diese vielen kritischen Stimmen zum Racing und auch von den Fans wird es immer lauter. Teilweise schalten sie auch immer extra weg, damit man das Superclipping nicht sieht und sowas. Also gibt es so viele kritische Punkte. Einmal, dass das komisch aussieht, dann, dass die Fahrer nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehen. Man könnte doch jetzt rein theoretisch, aber es ist auch vielleicht ein bisschen zu naiv gesagt, in diesen zwei Wochen ist Japan jetzt mal das Ganze wirklich analysieren, angreifen, mögliche Punkte besprechen, die man ändern könnte. Und dann hätte man eine vierwöchige Pause nach Japan vor Miami, um da gegebenenfalls schon ordentlich was umzuschmeißen. Wie siehst du das?
Gebe ich dir recht, dass man ein paar Stellschrauben drehen kann, die das Racing verbessern, aber das ist ja das Problem. Die tun ja alle so, als wäre das die Formel 1, beste Formel 1 aller Zeiten. Also wenn die jetzt so tun, als wäre das ja alles okay, warum sollen sie dann was ändern? Dann würden sie ja zugeben, dass es nicht alles okay ist. Und wie gesagt, es gibt ja viele Zuseher, Fans und so weiter, die das ganz toll finden, dass man parkende Autos überholt. Es ist halt so, der Entertainment Faktor, der ist für viele gegeben, für mich nicht, weil ich weiß, dass es Entertainment ist, aber nicht Können vom Fahrer immer. Aber das soll jeder für sich entscheiden.
Ja, also ich tue mich auch immer noch schwer damit, irgendwas zu bewerten, wenn du halt nur die ganze Zeit mit Stufe 8 fährst. Gut, Ralf, dann, ja, apropos Lift and Coast, es sieht komisch aus. Das fand ich auch geil. Gestern ganz gemütlich am Abend mir noch Indica Qualifying reingezogen. Und dann hat der Kommentator von Fox gesagt, so, jetzt hört mal her, jetzt ist ja auch unser Energiespeicher leer, aber ja, man hört, der bleibt auf dem Gas, verliert keine Geschwindigkeit, verzögert wird erst in der Bremszone, dass da die Indycar eine kleine Spitze der Formel 1 mit auf den Weg gibt. Also auch da, es wird von anderen Rennserien auch schon dann belächelt. Ne? Also Fox gehört übrigens 33% gehört Fox Indycar.
Nee, aber es ist halt auch eine andere Serie. Ich fand das Qualifying auch ganz nett. Auch mit den Top 6 am Ende, die dann diese Einzelrunde fahren. Mir ist auch aufgefallen, dass die Batterie keine so große Negativrolle spielt. Aber naja, sagen wir mal so, im Vergleich zum Formel-1-Auto würden sie trotzdem alt aussehen. Aber die wollen ja auch keine Formel 1 machen, sondern Indica. Und was Formel 1 betrifft, also America First gilt jetzt noch nicht für Cadillac.
Ja, Mick Schumacher im Qualifying in Arlington, Platz 17 ist dann Q1 ausgeschieden. Wie ist da so deine Meinung? Ist ja immer noch früh, weil es ein zweites Mal so einer Streckenart, brauchen wir da noch nicht zu früh ihn in die Pfanne hauen, oder?
Nee, ich will ihn überhaupt nicht in die Pfanne hauen, aber das zeigt ja, dass das jetzt auch keine Nasenbohrer sind, die Fahrer in der IndyCar-Serie. Es sind ja viele ehemalige Formel-1-Piloten, wie Marcus Ericsson, der gestern Pole gefahren ist. Palou ist sowieso das Maß aller Dinge. Sagen wir mal so, er sollte so schnell wie möglich sich steigern. Es wäre nicht schlecht.
Ja, und wer da eine Rennserie mit Rodeo Stufe 10 sehen will, heute Abend das Rennen in Arlington könnt ihr euch anschauen. Da ist er, denke ich, noch mit der Langgeraden auch überholtechnisch noch einiges möglich für Mick Schumacher. Ralf, abschließend muss Max Verstappen jetzt, der hat schon so viel Stress gerade, Start vermasselt, also Start ging wieder schief, ihm taugt das Reglement nicht, dann vor der Safety-Car-Phase kurz davor in die Box gegangen, ausgefallen, der hat einfach gar keinen Bock mehr und jetzt, wo dann diesem Wochenende der erste NLS-Lauf abgesagt tatsächlich, aufgrund des Wetters, da hatten wir nur 3 Grad, nächste Woche sind es so 11, aber es fällt auch mal so auf 3 ab, das ist der Tiefstwert. Ich glaube jetzt nicht, dass das abgesagt wird, aber denkst du, dass er da ein bisschen in Sorge ist, dass da vielleicht doch irgendwie nochmal geschaut wird?
Denke schon, weil er freut sich auf den Nürburgring. Aber er muss jetzt trotzdem Größe haben und das Gleiche machen wie Michael Schumacher 1996 bei Ferrari. Intern auf den Tisch hauen, aber das Team nach außen schützen und vor allen Dingen motivieren. Das ist jetzt auch das, was ich von ihm erwarte. Aber er war heute bei seinen Interviews war schon auf einem ganz guten Weg, fand ich. Das war jetzt nicht mehr ganz so niederschmetternd.
Ja, und er hat sich auch von Tonelli gefreut. Also er hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Wahrscheinlich auch ein bisschen Zynigkeit noch von der ganzen Sache. Aber er hat sich auf jeden Fall in erster Linie für Antonelli gefreut, die beiden.
Das war total ehrlich. Da bin ich authentisch.
Ja, er ist ja sowieso mal authentisch. Da brauchen wir uns eh keine Sorgen machen. Gut, also hoffen wir mal für ihn, dass er zumindest dann NLS fahren kann nächste Woche. Wie gesagt, 11 Grad und ich glaube auch Sonne. Das dürfte schon über die Bühne gehen. Gestern hatten wir da teilweise Schneefall in der Eifel. Gut, Ralf, in diesem Sinne, danke für deine Zeit und wir melden uns dann die Tage wieder. Bis dahin, ciao.
Alles klar, tschüss.